Ja, mein Name ist Birgit Ernst, bin 51 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, bin von Beruf Steuerberaterin und habe eine eigene Praxis, arbeite aber auch in einer großen Rechtsanwaltskanzlei hier in Bielefeld. Hab 4 Jahre an der Uni gearbeitet, tatsächlich im Rechnungswesen, habe wieder das Rechnungswesen geleitet. Ja, und privat mache ich im Augenblick eigentlich nur Politik. Wenn ich das nicht mache, koche ich gerne, reise ich gerne, nähe ich gerne.
Was war denn Ihre Motivation eigentlich, sich jetzt aufstellen zu lassen? Und wie lief der Prozess innerhalb Ihrer Partei ab?
Naja, bei uns war ja das Mandat sehr stark an Elmar Brok gekoppelt. Der hat das 39 Jahre gemacht von 40 Jahren Parlament. Das war schon wie Erbmonarchie im Grunde genommen. Als er dann gesagt hat, er wird nicht wieder kandidieren, war das sehr kurzfristig und wir mussten uns im Bezirksverband schnell umgucken. Die Wahl ist dann auf mich gefallen, glaube auch, weil ich im Landtagswahlkampf 2017 ganz, ganz knapp verloren habe, mit 219 Stimmen am Direktmandat vorbeigeschrappt bin. Und ich habe dann gleich am nächsten Tag wieder weitergemacht. Und das hat mir vielleicht so ein bisschen den Ruf eingetragen. Die kann zum einen Wahlkampf und die steckt den Kopf nicht gleich in den Sand, wenn es mal nicht rund läuft. Also von daher ist dann die Wahl auf mich gefallen. Und dann musste ich mich erst innerparteilich noch einmal durchsetzen und dann auf der Aufstellungsversammlung in Siegburg Ende Januar nochmal. Hat aber alles gut geklappt.
Welche Kernthemen sind Ihnen denn besonders wichtig?
Also ich komme eigentlich so ursprünglich aus der Bildungs- und Sozialpolitik. Das war immer das, was ich in den letzten Jahren an Politik gemacht habe. Bildung, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Thema, auch in der EU. Nicht nur was die Hochschulbildung angeht, kommen wir bestimmt noch drauf. Auch die berufliche Bildung, finde ich, ist ein Thema für die EU. Der zweite Punkt ist natürlich Steuer- und Finanzpolitik. Das liegt so ein bisschen am Berufsbild. Als Steuerberater bringt man dann ein bisschen Fachwissen mit, hoffentlich. Und das wäre so der zweite Bereich, wo ich mich gerne stark für machen würde.
Jetzt ist Herz 87.9 ja ein Sender, der besonders von einer studentischen Zielgruppe gehört wird. Sie sagten gerade schon, in der Bildung, aus der Bildung kommen Sie und dementsprechend ist es auch eines Ihrer Kernthemen. Was will Ihre Partei denn konkret für unsere junge Zielgruppe, für Studierende durchsetzen?
Also wir haben mit dem Erasmus-Programm natürlich erstmal schon eine Möglichkeit, möglichst vielen Studenten die Möglichkeit zu eröffnen, im Ausland zu studieren und vor allen Dingen die Abschlüsse da auch anzuerkennen. Das Ganze ist mit dem Bachelor-Master-System, das auch häufig in der Kritik steht, aber ich glaube doch schon in dem Punkt. Ein Pluspunkt ist, dass wir tatsächlich eine Vereinheitlichung von Hochschulabschlüssen hinbekommen haben. Das kann man auch nochmal intensivieren. Ich habe auch schon Studierende gehört, die gesagt haben, so ganz so rosig ist es doch nicht, muss doch noch viel Papierkram erledigen. Also da gilt's tatsächlich noch mehr umzusetzen. Der zweite große Bereich wäre dann tatsächlich der Ausbau der beruflichen Bildung. Wir haben in Deutschland mit der dualen Ausbildung, finde ich, sehr, sehr gutes System, Facharbeiter auszubilden. Und das gibt es außer in Deutschland nur noch in Österreich. Ich glaube, das wäre ein guter Exportartikel. Neben Autos und Waschmaschinen können wir vielleicht auch mal ein gutes berufliches Ausbildungssystem exportieren. Und das wäre für die südeuropäischen Länder, die ja mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben, vielleicht auch mal ein Pluspunkt.
Das waren jetzt schon viele Punkte, die auch so im EU-Wahlprogramm der CDU und CSU zu finden sind. Das war jetzt quasi dieser universelle Part, den wir allen Vertretern der Parteien, die wir eingeladen haben, stellen möchten. Jetzt kommen wir rüber in den individuell auf die Parteien zugeschnittenen Part und einsteigen möchte ich da mit dem Thema Hochschule und Forschung, wo wir schon beim Thema sind. Sie sagten schon, Erasmus soll gefördert werden, es soll auch ein europäisches Hochschulnetzwerk gegründet werden, Unis sollen gefördert werden und an Bildungsabschlüsse sollen europaweit anerkannt werden. Jetzt habe ich allerdings von Mieten oder Studiengebühren, auch zwei sehr wichtige Themen für Studierenden, im ganzen Wahlprogramm der CDU und CSU für Europa nichts gelesen. Heißt es jetzt quasi, wer es ins Studium schafft, hat gute Karten, aber das muss man sich erstmal leisten können und ärmere Studieninteressierte gucken dann erstmal in die Röhre?
Nee, also ich glaube, wir haben ja in Deutschland erstmal schon mit dem BAföG-System überhaupt ein System, was eigentlich allen ein Hochschulstudium ermöglichen sollte. Das finden wir in vielen anderen europäischen Ländern so nicht. Da kostet Hochschulbildung, vor allen Dingen gute Hochschulbildung, also da haben wir starke Qualitätsunterschiede zwischen staatlichen und privaten Hochschulen, richtig Geld. Oder bedeutet wirklich eine hohe Darlehensverschuldung. Ich kenne das selber, ich habe in Glasgow studiert. Und da war also das Darlehenssystem, was die da brauchten, schon ein ganz anderer Knackpunkt als hier. Ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Das kann man natürlich immer noch verbessern. Mieten ist nicht nur ein studentisches Problem. Das ist generell ein Problem, was wir hier kommunal, aber ganz national haben. Also ich bin auch Kommunalpolitiker. Wir brauchen dringend mehr Wohnraum. Ne? Nicht nur für Studierende, sondern für alle. Dann entspannt sich hoffentlich auch der Wohnungsmarkt. Das ist ein ganz, ganz dringendes Ziel für alle. Und ich hoffe, dass wir damit dann auch den Studierenden die Möglichkeit geben, tatsächlich günstigen Wohnraum vor Ort zu finden. Schwierig ist das. Das ist eine riesige Aufgabe.
Das heißt, Sie würden dann auch dafür stimmen oder dafür sich einsetzen, dass auch andere Länder BAföG oder etwas Ähnliches einführen, um ihre Studierenden halt zu fördern?
Naja, das ist ja noch ein System, was sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird in der Frage, gibt es staatliche oder private Universitäten? Die Universitäten in allen Ländern, ich sag mal, auf die gleiche staatliche Ebene zu heben oder in manchen Fällen, ich kenne es jetzt von England aus, die sind ja vielleicht bald raus aus der EU, haben wir nicht mehr so sehr das Problem, aber wir haben sehr starke Elitenbildung in anderen Ländern an Universitäten. Das haben wir in Deutschland nicht so. Wir haben zwar die Exzellenzcluster und wir haben Forschungscluster, aber wir haben nicht wirkliche Elitenuniversitäten, wo wir sagen, da muss man gewesen sein, um einen bestimmten Job zu bekommen. Das ist in anderen Ländern anders. Das hat Traditionen und nationale Gründe. Da tut sich die EU, glaube ich, schwer, wirklich was dran zu rütteln. Ich glaube auch, wenn wir die Abschlüsse vereinheitlichen, haben wir schon einen großen Schritt geschafft. In die nationalen Sachen einzugreifen, wird, glaube ich, für die EU schwierig.
Gut, das war jetzt der Abschnitt zu Hochschule und Forschung. Wir kommen jetzt zu einem weiteren für Studierende sehr interessanten Thema, und zwar die Digitalisierung. In Ihrem Wahlprogramm steht, unser Europa ergreift die Chancen der digitalen Gesellschaft. Jetzt ist das Ding in Deutschland. 2% der deutschen Haushalte haben einen Glasfaseranschluss. Das sind in Japan und Korea zum Beispiel 3/4 aller Haushalte. Vor 5 Jahren hieß es, dass 2018 alle Haushalte in Deutschland Zugang zur Internetleitung mit einer Geschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde haben sollten. Auch das wurde verfehlt. Wie will die CDU glaubhaft für Digitalisierung in Europa stehen, wenn sie schon seit Jahren ihre Ziele in Deutschland verfehlt?
Das Problem ist, dass, was wir hier haben, wir geben die Mittel, die Bundesmittel dafür, also wir geben durchaus Geld her, aber die Kommunen kriegen es häufig nicht so schnell umgesetzt. Das liegt an vielen unterschiedlichen Problemen in den Kommunen. Es ist nämlich kommunale Aufgabe zu gucken, wo muss jetzt das Netz her. Und wir haben heute Morgen schon gesagt, eigentlich, wenn wir sagen, wir machen Infrastruktur, wir bauen Bundesstraßen, wir bauen Bundesautobahnen, dann müssen wir eigentlich auch ein Bundesdigitalnetz haben. Ich glaube, da müssen wir dringend dran. Wir hinken in der Breitbandversorgung gegenüber anderen europäischen Ländern locker 10 Jahre hinterher. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, da nicht den Anschluss zu verlieren, müssen wir dringend was tun. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe der CDU.
Jetzt haben ja aber viele führende Telekommunikationswissenschaftler auch gesagt, dass vor allem auch das Ministerium daran schuld ist, dass es in Deutschland so aussieht.
Ja, sicherlich. Also da sind Fehler gemacht worden, das würde ich gar nicht schönreden. Wir haben aber, ich glaube, es liegt weniger an der Bundesagenda, sondern vielmehr tatsächlich an der Umsetzung in Land und Kommune. Aber der Bund, wenn er die Mittel gibt, muss eigentlich auch dafür sorgen, dass die Voraussetzungen da sind, dass es auch gemacht wird. Wir kommen nicht drum herum. Also die Digitalisierung ist nichts, was wir uns aussuchen. Die ist längst da. Und wir müssen erstmal die technischen Voraussetzungen schaffen, um da Teilhabe für alle zu gestalten. Also ich bin da voll dabei. Die Kritik ist berechtigt. Müssen wir dran.
Also will die CDU glaubhaft auch für Digitalisierung stehen, denn es wurden zwar Fehler gemacht, aber trotzdem sehen Sie, Frau Ernst, die CDU da auf jeden Fall imstande. Obwohl sie ja ab und zu schon ein etwas überfordertes Bild in solchen Dingen machte. Wir kommen zu Artikel 17, eine riesige Diskussion. In der Präambel des Wahlprogramms von CDU und CSU im Europaparlament heißt es, unser Europa begeistert die Jugend. Also mit Verlaub jetzt aber, das sah in den letzten Monaten anders aus. Zehntausende, vor allem junge Menschen, sind auf die Straße gegangen gegen Artikel 17 und die CDU hat im Europaparlament für Artikel 17 gestimmt. Dieser Artikel soll zunächst mal das Urheberrecht stärken. Die Art und Weise, wie das passieren soll, war und ist aber stark umstritten. Unter anderem sollen sogenannte Upload-Filter entwickelt werden, die hochgeladene Inhalte auf Urheberrechtsverletzungen überprüfen. Wie stehen Sie zu Artikel 17?
Also der sachliche Grund, Urheberrechtsschutz zu betreiben, der ist richtig und der war auch notwendig, dass die Vorlage, die es bislang gab, resultiert aus dem Jahr 2000 oder 2001. Das war dringend notwendig zu bearbeiten. Die technischen Upload-Filter, die Diskussion und die Kritik entbrennt ja auch an der technischen Umsetzung, nicht so sehr an der Sachfrage an sich. Ich glaube, die CDU hat einen meiner Meinung nach großen Fehler gemacht, nämlich im Umgang mit der Kritik, sich hinzustellen und zu sagen, das sind gekaufte Kritiker, von Google bezahlt oder das sind Bots. Ich nehme meinen Kollegen Axel Voss, der da immer sehr im Kreuzfeuer der Kritik steht, gerne ein bisschen in Schutz. Der Mann hat Morddrohungen erhalten, er stand da Personenschutz. Da ist also auch viel schief gelaufen in der Sache. Wo ich verstehen kann, dass der auch mal dünnhäutig wird. Nichtsdestotrotz geht man so mit Kritik nicht um. Also das als Politik eigentlich dumm. Ne? Da verlieren wir auch Stimmen, das ist mir völlig bewusst. In der Sachfrage nachher zu sagen, machen wir jetzt Upload-Filter oder machen wir was anderes, hat sich, glaube ich, die Bundesregierung, CDU und SPD, dafür die SPD da nicht vergessen, die hat da ja genauso auf Ministerratsebene und auch mitgestimmt, haben wir uns ja entschieden zu sagen, wir machen keine Upload-Filter. Wir wollen es versuchen, über eine andere rechtliche, juristische Lösung hinzukriegen, also über eine Lizenzierung. Wir haben 2 Jahre Zeit für die nationale Umsetzung von Artikel 17. Die sollten wir nutzen. Im Übrigen haben wir, man glaubt es kaum, auch in der CDU ein paar Computerfreaks. Die sind im C-Netz organisiert. Auch die Junge Union hat sich klar gegen Artikel 13 oder 17 jetzt positioniert.
Aber trotzdem,
also es gab auch interne Kritik.
Trotzdem haben Sie ja hat Ihre Partei ja im Europaparlament dafür gestimmt.
Ja, ja. Also sie hat dafür gestimmt. Sie hat, also wie gesagt, ich glaube auch, das ist ein großes Manko in der EU. Wir bringen solche Themen viel zu spät in die öffentliche Diskussion. Zu dem Zeitpunkt, wo die Kritik hochkochte, wo es dann auch öffentlich war, da war im Grunde genommen alles gelaufen. Da war das Gesetz ausformuliert. Da waren die Mehrheiten über Fraktionsgrenzen, Landesgrenzen hinweg gefunden. Und von daher hat man gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Sonst müssen wir es ganz in die neue Legislaturperiode vertagen. Das wollte man nicht, wollte vor allen Dingen Frankreich nicht, die das ursprünglich mal angebracht haben. Also hat man es durchgezogen. Und wir setzen jetzt auf die nationale Umsetzung. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft solche Themen einfach im Vorfeld in die breite öffentliche Diskussion geben. Dann kann man nämlich auch noch was ändern. Dann enttäuscht man nicht so viele Leute, die ja durchaus zu Recht auch Kritik geübt haben.
Also durchaus Fehler in der Kommunikation der CDU, aber die Grundrichtung halten sie für korrekt. Wir kommen zum Thema Klimaschutz. In der Präambel des Wahlprogramms steht, unser Europa versöhnt Ökonomie und Ökologie und Ziel ist die Bewahrung der Schöpfung. Trotzdem gibt es noch keine CO2-Steuer, es gibt keine Dieselfahrverbote, es gibt kein Tempolimit 130. Die Argumente dabei sind ja oft die persönliche Freiheit der Bürger und dass einzelne Bürger mit niedrigem Einkommen nicht zusätzlich belastet werden sollen. Trotzdem steht ja im Wahlprogramm auch, wir fordern die globale Bepreisung der Treibhausgasemissionen und deren rasche Umsetzung. Lassen wir jetzt mal den einzelnen Bürger außen vor. Man kann ja Bürger und Unternehmen durchaus auch trennen. Was ist denn mit Firmen? Wieso haben Firmen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, wieso kann man die nicht besteuern?
Also ich bin grundsätzlich gegen eine CO2-Steuer, weil ich glaube, dass sie tatsächlich juristisch nicht so einfach durchzusetzen ist, dass man nur bestimmte Bevölkerungsgruppen heranzieht. Ich glaube auch, dass wir mehr Effekt erzielen mit einem CO2-Zertifikatehandel. Den gibt es schon, der ist auch schon durchaus positiv, hat schon positive Effekte. Von höheren Steuern sehe ich diese positiven Effekte selten. Vor allen Dingen gelingt es dann den Unternehmen, die, ich sag mal, viel Geld machen, die wälzen das um auf die Preise und dann ist es doch wieder beim Endverbraucher. Also das hat nicht den Effekt, den man meines Erachtens, meiner Einschätzung nach, nicht den Effekt, den man sich da erwünscht. Wenn man es dann noch auf die privaten Haushalte ausdehnt, also auf die Pendler, auch auf die Studenten, die mit dem Auto morgens vom ländlichen Raum nach Bielefeld fahren, die das zwar irgendwie, so nach Vorstellung unserer politischen Mitkonkurrenten, ja wieder zurückbekommen sollen. Wenn ich erst eine Steuer zahle, um sie nachher wieder zurückzubekommen, ändert sich mein Verhalten nicht, dann hat das keine Steuerungseffekte. Also ich glaube, wir sind besser daran beraten, in den CO2-Zertifikatehandel zu investieren. Was den Dieselverbot angeht, ist schwierig. Also dann verbietet man da Dieselfahrzeuge in Hamburg das schöne Beispiel, ne, auf 5 Kilometern darf man nicht fahren, daneben fahren dann die Kreuzfahrtschiffe, die ein Hundertfaches ausstoßen. Das kann man einem normal denkenden Bürger irgendwie nicht klar machen.
Aber auch das wäre ja ein Thema, was man durchaus mal als auf EU-Ebene besprechen könnte.
Ich glaube, also Diesel ist ein ziemlich deutsches Thema, weil die meisten anderen EU-Staaten überhaupt nicht so viel Diesel fahren. Also wir sind da genauso wie beim Tempolimit, so ziemlich so eine Insel der Andersartigkeit. Also das Dieselthema wird, glaube ich, kein EU-Thema.
Also ich sprach jetzt gerade vor allem von den Kreuzfahrtschiffen oder wenn man auch mal weiterdenkt, Flugreisen.
Ja, also wir müssen uns klar sein und das sage ich auch meinen Parteikollegen in den vielen Wahlveranstaltungen jetzt, wenn wir wirklich nachhaltig was am Klima ändern wollen und Umweltschutz betreiben wollen, bedeutet das, dass wir unser eigenes Verhalten umstellen müssen. Und es fängt in vielen kleinen Dingen an, es fängt an bei unserem Fleischkonsum, das fängt an bei unserem Auto- und Mobilitätsverhalten, das fängt auch an bei unseren Flugreisen.
Und da wollte Ihre Partei gerne Anreize schaffen, bevor man direkt bevormundet?
Genau, also ich halte nichts von Bevormundungen. Der eine möchte halt vielleicht dann doch lieber einmal im Jahr in Urlaub fliegen und ist dafür aber vielleicht an anderer Stelle ein Umweltvorbild. Nein, ich glaube, mit Verboten erreicht man nichts. Wir müssen in der ganzen Umweltfrage die Leute mitnehmen. Und wenn die nicht mitkommen, nicht freiwillig auch mitkommen, dann wird es auf Dauer, glaube ich, nicht gelingen.
Glauben Sie nicht, dass die Zeit für bloße Anreize zum Klimaschutz jetzt langsam mal vorbei ist?
wir haben auch mit dem Verboten nicht viel erreicht. Also wir haben ja durchaus auch klare Ziele gesetzt und auch Dinge umgesetzt, wenn man zum Beispiel an den Atomausstieg denkt. Ne? Das hat uns ja auch viel Kritik eingetragen. Jetzt ist es der Kohleausstieg, den man vorantreiben will. Ich glaube nicht, dass wir nur mit Verboten oder mit mehr Verboten tatsächlich eine dauerhafte, nachhaltige Veränderung des Konsumsverhaltens erreichen. Da müssen wir andere Wege gehen.
Das heißt, weiterhin eher auf Anreize setzen. Und wenn das zu lange dauert und die Anreize nicht angenommen werden, dann geht der Klimawandel eben weiter.
Ich glaube, wir müssen es versuchen. Ich glaube auch, dass wir es hinkriegen. Wir können natürlich an der einen oder anderen Stelle auf Verbote nicht verzichten. Haben wir, wie gesagt, Atomausstieg ist eine klare Ansage gewesen. Auch der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Über die zeitliche Dimension sind wir uns vielleicht auch mit den anderen, auch mit den Klimaschützern nicht so ganz einig. Aber auch das werden wir hinkriegen. Aber wenn wir es auf EU-Ebene ziehen, dann müssen wir sehen, dass die Vorstellungen der einzelnen Länder weit auseinandergehen. Was nützt uns, jetzt kann ich mal ketzerisch sagen, Atomausstieg, wenn in Belgien mit Tihange das dreckigste und gefährlichste Atomkraftwerk 5 Kilometer hinter der Grenze steht. Also wir müssen schon gucken, dass wir irgendwo eine gemeinsame Basis hinkriegen und nur mit Verboten werden wir die nicht erreichen.
In Ihrem Programm steht der Wahlspruch, unser Europa macht stark für Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Meine Frage jetzt, wo sichert denn die CDU diesen Frieden, diesen Wohlstand und diese Sicherheit? Ist das jetzt nur in der EU oder ist das auch auf die EU-Außengrenzen und das, was dahinter liegt, bezogen?
Das ist natürlich ein Slogan, der sich auf vieles bezieht. Also er zieht sich natürlich auch auf die Außengrenzen. Wir haben eine klare Forderung, die Frontex-Truppen um 10.000 Mann zu erhöhen. Dem ist auch schon zugestimmt worden von Seiten der Nationalstaaten, allerdings bis zu einem Zeitpunkt von 2027. Das halten wir für, also jetzt als EU, CDU, auch für zu lang den Zeitraum. Das muss schneller passieren. Wir brauchen da für die Länder in Südeuropa, die ja mit den Fragen der Migration besonders belastet sind und die EU da meines Erachtens sehr im Regen stehen lässt, die brauchen Unterstützung von EU-Seite, einmal durch Frontex-Truppen, aber auch in anderer vielfältiger Weise. Wir brauchen, da bin ich sehr bei Herrn Macron, meines Erachtens eine europäische Behörde zur Verteilung von Flüchtlingen. Ich kann Malta durchaus verstehen, die dann sagen, wir nehmen die Flüchtlinge auch aus anderen Ländern, wenn ihr uns sichert, dass die hier auch irgendwo untergebracht werden. Malta ist ein kleines Land. Sie müssen zusehen, dass sie da auch eben den Schutz der EU bekommen. Und da hat die EU meines Erachtens in den letzten Monaten versagt. Das ist nicht gut gelaufen. Da muss man dringend dran. Wenn es um Wohlstand geht, wenn es um Sicherheit auch innerhalb der EU geht, wir müssen uns besser vernetzen, was den Datenaustausch im Bereich Polizei und Terrorismusbekämpfung angeht. Da stoßen wir auf großen Widerstand bei den Liberalen, auch bei den Grünen. Ich halte das aber für notwendig. Der Attentäter von Straßburg und einer der Parlamentarier hat das sehr eindringlich geschildert, wie das auf die Parlamentarier gewirkt hat, als sie da festgesetzt waren.
Das bedeutet, letzten Endes setzen Sie darauf, erstmal die Außengrenzen zu stärken, die Aufnahme von Geflüchteten zu reglementieren und halt geordneter ablaufen zu lassen und die Verteilung dementsprechend auch dann zu regeln.
Genau, geordneter, also ich will keine dichten Grenzen, ich will keine Mauer um die EU, ich will auch keine Grenzschutztruppen, die patrouillieren und Leute abhalten, sondern wir müssen wissen, wer kommt, wir müssen das regeln, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die hier hinkommen, eben auch versorgt sind und diese Aufgabe können wir nicht nur den Staaten Italien, Griechenland, Malta überlassen, die zurzeit davon besonders betroffen sind. Das ist eine solidarische Aufgabe der gesamten EU und deshalb muss man das auch gemeinsam lösen und gemeinsam angehen.
Ein großer Teil der EU-Außengrenze ist das Mittelmeer, in diesen Tagen und auch schon seit langem sehr viele Menschen, tausende Menschen jährlich ertrinken und dort ihr Leben verlieren. Was ist Ihr Plan, um das Ertrinken dieser Menschen auf dem Mittelmeer zu verhindern?
Ist eine ganz schwierige Frage. Ich war neulich auf einem Podiumsdiskussion des AK Asyl, wo der Kapitän der Sea-Watch über diese Rettungsaktion berichtet hat. Wir selber haben über Jahre einen Flüchtling in unserer Familie gehabt. Also ich weiß, was das bedeutet und was das mit den Menschen macht. Wir müssen auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die dort aus dem Wasser gefischt werden, dass sie erstmal aus dem Wasser gefischt werden und dass sie auch nach Europa kommen. Aber wir müssen gleichzeitig dafür Sorge tragen, und das ist die zweite genauso wichtige Aussage dazu, dass sich die Menschen erst gar nicht auf den Weg machen. Wir sehen die Menschen, die Mittelmeer trinken. Wir sehen nicht die, die überhaupt nicht bis zum Mittelmeer kommen und in der Sahara oder auf dem Weg dahin verdursten oder gefoltert werden. Und da müssen wir dringend dran. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat. Wir müssen uns dringend darum kümmern, dass wir Afrika stabiler machen, das heißt, fairere Politik mit Afrika, dann da können wir vielleicht die Fluchtursachen genau, besser bekämpfen.
Da wollte ich gerade drauf
Also das ist ein wichtiger Teil. Und wir brauchen eine faire Handelspolitik mit Afrika. Wir brauchen Unterstützung der demokratischen Kräfte in Afrika. Das ist nichts, was wir innerhalb von einem Jahr, zwei oder auch nicht in 5 Jahren schaffen. Das ist mir völlig klar. Aber das muss das Ziel sein, damit wir die Fluchtursachen bekämpfen, den Menschen die Möglichkeit geben, in ihrem eigenen Land zu leben und zu wirtschaften.